Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört immer den Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Ein wunderschöner Montag sei euch gewünscht. Es ist der neue Start in die Woche. Das heißt, wir können zurückblicken auf den vierten Bundesligaspieltag. Und puh, es ist wieder einiges passiert. Und darüber möchte ich heute sprechen mit Sören, der wahrscheinlich auch in Oldenburg vor Ort sein sollte. Grüß dich.
Richtig, völlig richtig. Hallo zusammen. Schön, dass wir uns jetzt wieder zusammenschalten.
Und wenn wir Glück haben, Sören, und dann nicht schon wieder im Megapark zwischen irgendwelchen Wodka-Lemmensäulen und Schlagermusik versackt ist, sollte der König von Mallorca, der Fabi, uns jetzt auch noch zugeschaltet sein.
Ja, hola amigos, ¿cómo estás? Hört sich gut an, richtig. Bin aber weit entfernt von El Arenal, sondern in Calador im Familienurlaub und mach sozusagen das komplette Gegenteil von dem, was wahrscheinlich viele Deutsche machen, die hier hinkommen, um einfach nur Party zu genießen.
Ah, und wir hatten uns hier schon auf einen lallenden Fabi gefreut.
Ich glaube, das könnte diese Woche allgemein schwierig werden, aber mit Sicherheit werde ich das ein oder andere Cerveza noch bekommen diese Woche.
Was gibt's da? San Miguel?
Eigentlich grundsätzlich relativ viel Auswahl. Estrella, Cruz Campo, San Miguel natürlich. Ich könnte mich ja mal durchtrinken diese Woche.
Ja, nicht schlecht. Die wichtigste Frage noch vorab, Fabi, schon ein Spiel ausgeguckt?
Schlecht. Ach so, ich dachte das Wetter. Wetter ist nämlich tatsächlich nicht so gut. Heute hatten wir zum Beispiel 2 Stunden lang heftigsten Regen, der uns die ein oder andere Stunde am Meer sozusagen vermasselt hat. Spiel wird sehr schwierig bis unmöglich, weil es Samstag wieder zurückgeht im Laufe des Vormittags.
Ah, ist Samstag also, ja, das Spiel.
Leider.
Schade. International Conference League war auch nichts in der Nähe.
Ich weiß gar nicht, ob die Conference League spielt, um ehrlich zu sein.
Oder irgendein spanischer Verein, der da vielleicht eventuell um die Ecke.
Ist mir heute noch so. Ja, das ist schwierig, wenn du auf einer Insel bist, dann müsste ich irgendwo hierhin fliegen. Das wäre mal interessant, wie der Vorschlag ankommen würde diese Woche tatsächlich. Nee, ich glaube, die Chancen stehen sehr schlecht.
Ah, okay.
Weil Mallorca sozusagen heute auch in Sevilla spielt.
Okay.
Sehe ich gerade.
Okay. Ja, gut, da kann man nichts machen.
Kommen wir doch wieder zu dem Thema auskennen, Bundesliga.
Dann müssen wir doch mit der Bundesliga vorlieb nehmen. Komm, lasst uns anfangen. Freitagabend, der FC Augsburg verliert sein Heimspiel trotz drückender Überlegenheit und fast 60 Minuten Überzahl am Ende mit 3:2 gegen eine am Ende, kann man glaube ich sagen, etwas glückliche Mainzer Mannschaft, die ihren ersten Saisonsieg in Augsburg feiert.
Ja, glücklich. Erster Saisonsieg. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was zählt aus Mainzer Sicht. Sie haben, ich glaube, für ihre Verhältnisse oder da, wo sie im Moment sind, einfach auch vermeintlich ihr bestes Spiel vielleicht auch gemacht, wenn du in Augsburg gewinnst, die, du hast es angesprochen, vielleicht dann auch wirklich die bessere Mannschaft waren, die vorwerfen lassen müssen, die Chancen nicht genutzt zu haben. Aber ich glaube, als Mainz kannst du sehr froh sein, Freitagabend in Augsburg zu gewinnen, die sicherlich auch andere Ansprüche haben mittlerweile. Und für Mainz geht es darum, die Klasse zu halten und von daher ein sehr, sehr wichtiger Dreier.
Ja, der FC, die Mainzer gingen dann früh durch einen Doppelschlag, schon in den ersten Minuten, in der ersten Viertelstunde mit 2:0 in Führung, unter anderem durch Johnny Burkhardt. Ja, und der FCA hat sich davon nicht wirklich beeindrucken lassen und hat dann schnell zurückgeschlagen durch Schlotterbeck. Zum 2:1 verkürzt und dann spielte eigentlich alles den Augsburgern in die Karten. Eine ziemlich dumme Ampelkarte, Fabi, von Nadim Amiri, bescherte dem FCA dann die angesprochenen 60 Minuten Überzahl, aber wirklich viel daraus profitiert hat der FCA nicht.
Also ich fand allgemein, zuallererst muss ich vielleicht sagen, ich bin ja nie ein großer Fan der Freitagsspiele gewesen, um ehrlich zu sein. Diese Saison scheint es wohl aber so, dass wir größtenteils an einem Freitagabend verwöhnt werden, weil ich fand, es war wirklich angenehm zu gucken und war ein sehr gutes Fußballspiel von beiden Mannschaften, also vom Niveau, von der Spannung, vom Spielverlauf her. Trotz alledem, zuallererst oder vorweg gesagt, war ein richtiger Nackenschlag für den FCA. Glaube ich, mit den Ansprüchen, die sie ja hatten, haben wir die letzten Wochen auch schon mal viel drüber gesprochen. Jetzt eine Heimniederlage gegen Mainz, die sich eigentlich kein Augsburger erklären kann. Ganz, ganz schwierig, drückende Überlegenheit, speziell nach der Überzahl und trotzdem so wenig einfach aus den Möglichkeiten gemacht. Und im Grunde genommen kann man den Augsburgern auch gar nicht mal so viel vorwerfen, würde ich behaupten, weil sie wirklich viel probiert haben, aber eben auch nicht das Glück auf ihrer Seite hatten. Und dann in der 70. Minute, und das war für mich so ein Knackpunkt, den wir vielleicht auch mal diskutieren können heute, oder eure Meinung würde mich da interessieren, die rote Karte von Sende, wo ich ehrlicherweise sagen muss, je öfter ich die Bilder gesehen habe, dass ich vielleicht mal ein bisschen Fingerspitzengefühl von einem Schiedsrichter erwarten würde, wenn er sich die Bilder ansieht, weil die erste Aktion ging definitiv von Chor aus, meiner Meinung. Und dieser Wischer, ob das dann wirklich für eine rote Karte reicht, ja, steht im Regelwerk, aber da bin ich wohl dann zu sehr Fußballer. Und dann hat man natürlich dem FCA auch nochmal die letzten 20 Minuten Überzahl genommen. Und die Mainzer haben es irgendwo über die Ziellinie gebracht und waren, glaube ich, einfach nur heilfroh, dass sie mit 3 Punkten nach Hause fahren. Wie seht ihr das?
John? Ich würde mich da ehrlich gesagt auch anschließen. Klar, wenn du nur nach der Regelauslegung gehst, dann ist es vielleicht dann wirklich auch die rote Karte. Aber ja, die Schiedsrichter sollten sicherlich auch immer im Sinne des Spiels oder des Spielverlaufs auch so ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl haben. Und wenn du das gehabt hättest, glaube ich, hättest du nicht auf Rot entschieden.
Ja, gehe ich auch mit euch. Vielleicht hat man da wirklich, wenn man sich die Bilder einmal anguckt, dann auch Dominik Korb gibt beiden gelb oder wie auch immer. Ne? Du hast das Fingerspitzengefühl angesprochen, Fabi. Also Sende da mit Rot zu belegen, ist die eine Sache, aber dann hätte Dominik Korb da auf jeden Fall dann auch mit vom Platz fliegen müssen. Ne?
Ich finde halt tatsächlich, was vielleicht bei den Augsburgern dieses Jahr auch ein bisschen fehlt, das sieht man dann offensichtlich, wenn man, ja, wie viel sind es Kilometer von Augsburg nach Stuttgart? 120, 150, wie auch immer. Vielleicht in so einem Spiel, wenn du mit einem Demirovic vielleicht noch vor spielen würdest, der vielleicht doch mal eine der Chancen versenkt. Vielleicht ist das auch so ein Knackpunkt. Aber ja, am Ende tut es richtig weh für die Augsburger.
Ja, haben sich, glaube ich, auch anders vorgestellt aus den ersten jetzt schon 4 Spieltagen, 3 Heimspiele gehabt und wirklich viel Zählbares da ja auch nicht bei rumgekommen.
Nope.
No. Gut, dann lasst uns weitermachen mit dem Sportclub Freiburg, der seinen ja sehr guten Saisonstart bestätigt hat. In Heidenheim am Ende 3:0 Auswärtssieg. In der ersten Halbzeit beide Defensivreihen ja wenig zugelassen, wenig nennenswerte Aktionen vor beiden Toren gewesen. Und in der zweiten Halbzeit ja die Freiburger druckvoll aus der Kabine gekommen. Den Dosenöffner bei dem Spiel, ja, Richo Doan mit einem richtig schönen Tor, könnte eventuell Richtung Tor des Monats vielleicht gehen, schön an der 16er-Linie und dann lang gezogen in den Giebel, Pfosten rein. Ja, und dann waren es, wie viele Minuten waren es? Ich glaube, 10 Minuten, 11 Minuten, 3 Tore, die sich die Heidenheimer dann haben einschenken lassen. Ja, und da war das Spiel dann durch mit dem Dreierpack der Freiburger.
Wenn du aus Sicht der Freiburger denkst, glaube ich, war das ein sehr, sehr verdienter Sieg. Ich war ein bisschen überrascht von der Art und Weise, wie Heidenheim gerade zu Hause Fußball gespielt hat. Das war mit so jetzt vielleicht so das erste Spiel, wo ich wirklich sage, das war nicht der Heidenheimer Fußball, den wir sonst immer kennen. Offensiv kaum irgendwie Chancen herausgespielt. Ich glaube, es waren nur 2 Abschlüsse so richtig aufs Tor. Und dann eben ja, innerhalb so kurzer Zeit die Gegentore zu bekommen, das passt auch, glaube ich, nicht zur Art und Weise, wie Frank Schmidt Fußball spielen lassen möchte. Sicherlich mit der erste so wirklich enttäuschende Auftritt der Heidenheimer.
Ja, und wie die Tore da auch gefallen sind, teilweise auch haarsträubende Fehlpässe unter anderem. Und auch die Tore von Grifo waren ja alle innerhalb vom 5er, 10 Meter vom Tor. Ne? Also da hätte man, glaube ich, auch ein bisschen besser klären können im eigenen Strafraum. Aber Doppelpack Grifo noch. Und der Fabi findet noch was Positives bei den Heidenheimern?
Ah, weiß ich nicht, weil es im Kollektiv einfach ein schlechter Auftritt der Heidenheimer war. Was ich mich gerade frage, ist, so weil Sören ja von der Spielweise ein bisschen gesprochen hat, ich fand eigentlich, dass die Heidenheimer jetzt eigentlich an den ersten 4 Spieltagen immer verhältnismäßig defensiv aufgetreten sind. Das erinnert mich manchmal so ein bisschen vom Stil, wirklich nur ein bisschen an Union Berlin vor noch 2, 3 Jahren. Mit einer maximalen Effizienz dann doch das ein oder andere gute Ergebnis erzielt. Und auf der anderen Seite frage ich mich, ob die Qualität dann eben einfach nicht ausreicht, wenn du gegen eine Freiburger Mannschaft spielst, die sich ja irgendwo zwischen Platz 7, 10, 11, 12 einpendelt, ob da die Heidenheimer wahrscheinlich einfach eine Stufe tiefer stehen und den Freiburgern dann in dem Sinne die guten 11 Minuten reichen, mit einer gewissen individuellen Qualität. Grifo, ich glaube, gibt es keine zwei Meinungen. Den Dosenöffner mit Doan, wie du auch beschrieben hast, mit einem richtig, richtig schönen Tor. Und dass dann eben die Art und Weise ist, die Heidenheimer auch mal an so einem Samstagnachmittag auszuhebeln. Und ehrlicherweise bin ich weit davon entfernt, den Heidenheimern irgendwelche Vorwürfe zu machen, weil ich glaube, solche Auftritte, die wird es immer mal wieder geben. Und genauso ist es für mich einfach eine Mannschaft, ohne dass ich das negativ oder böse meine, die einfach auch ja oder auf einem anderen Level spielt und dann solche Heimspiele durchaus auch mal verlieren darf.
Ja, denke ich auch.
Und die Welt wird nicht untergehen in Heidenheim, ganz im Gegenteil.
Nee, ich denke auch, da werden sich ganz schnell einmal schütteln und dann nächste Woche wieder ja, bei Null anfangen und dann geht es nach Mainz. Wird, glaube ich, auch ein ziemlich intensives, ekelhaftes Spiel werden, kann ich mir vorstellen. Der SC Freiburg ist dann zu Gast, hat ein Heimspiel gegen St. Pauli. Aber bisher 9 Punkte. Julian Schuster hat da, glaube ich, die ersten Kritiker oder Zweifler schon mal zumindest für eine gewisse Zeit verstummen lassen. Hat ja, glaube ich, auch keiner mit gerechnet, dass der SC Freiburg so gut startet mit 9 Punkten.
Also da möchte ich vielleicht auch noch kurz mich einklinken. Ich finde das halt natürlich, zum einen weiß ja jeder in Fußball Deutschland, dass es in Freiburg eher tendenziell ruhig verläuft, auch von der Aufmerksamkeit durch die Medien. Jetzt startest du mit 9 Punkten. Und ich glaube, das ist das absolute Maximum und das ist das Höchste der Gefühle für die Freiburger, dass sie jetzt einfach in den nächsten Wochen ganz in Ruhe weiterarbeiten kann. Schuster komplett aus der Schusslinie somit ist und besser hätte man eigentlich kaum in die Saison starten können, würde ich behaupten.
Noch letzter Satz vielleicht zu Freiburg hören. Man merkt aber schon, dass Julian Schuster da so einen vermeintlichen Umbruch so langsam anschiebt. Wenn man sich mal so die Aufstellung von den ersten Spieltagen anschaut, altgediente Spieler, sieht man nicht mehr so häufig in der Startformation.
Ja, das stimmt. Wobei, wenn du jetzt die Defensivreihe durchgehst mit Günther, Lina, Ginter, Kübler, also das sind ja noch Gesichter, die man aus den letzten Jahren kennt, aber das stimmt schon. Ich glaube, was man ja auch wirklich sagen muss, er hat Adamu scheinbar wirklich in Form gekriegt, der ein schwaches erstes Jahr hatte, letzte Saison. Er ist im Moment voll oder ist die erste Wahl im Angriff. Du hast mit Aaron Dingschi, der ein gutes Jahr in Heidenheim hat, der jetzt auch in Freiburg sehr, sehr gut passt. Patti Osterhage, auch ein sehr guter Mittelfeldspieler. Also sie haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, Qualität nachzuschießen und das zahlt sich im Moment voll aus.
Ja. Gregoritsch auch mal eben minus 8 Millionen bei Comunio, hat sich auch richtig gelohnt, der Kauf. So, Fabi, dann kommen wir zum FC Bayern, der ein Trainingsspiel an der Weser hatte.
Das ist ein Skandal, dass mein Highlight so früh in der Sendung
ist ja schon wieder langweilig schon mal bei den Bayern. Alles so deutlich.
Das, was ich letzte Woche schon mal gesagt habe. Also tatsächlich hat man ja viel versucht, jetzt in den ersten Wochen auch schlechter zu reden, als es vielleicht auch war. Es steht wieder die Null. Ich glaube, es war ein super überzeugender Auftritt auswärts bei Werder Bremen. Ja, absolut. Eine Mannschaft, die du schlagen musst, vor allem wenn du Meister werden willst. Aber im Moment ist für mich der FC Bayern, zumindest bis diese Woche zum Topspiel, die Mannschaft, die am besten oder am meisten überzeugt hat in der Liga. Und die Art und Weise mit diesem System deutlich offensiver ausgerichtet, mit zumindest vom Gefühl her einer gewissen Stabilität auch defensiv im Umschaltspiel. Die macht Spaß zu gucken und im Moment holt er das Maximale aus. Und das merkt man, glaube ich, innerhalb von einer Woche. Wie viele Tore? 9, 5, 14,
25 Tore. 25 in 5 Spielen.
Ja, das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Und man kann ja viel über den FC Bayern sagen, aber offensiv, wenn man dann auch sieht, was nachgelegt werden kann, mit einem sehr Schnabri, der langsam wieder in Fahrt kommt, den, glaube ich, auch jede Bundesliga-Mannschaft gerne haben wollen würde in ihrer ersten Elf. Die Neuzugänge stechen, Jamal Musiala, der gut drauf ist. Ja, versteht mich nicht falsch, soll nicht überschwänglich klingen, aber ich glaube, im Moment steht das Momentum auf der Seite des FC Bayern und es ist souveräne und auch verdiente Tabellenführer der Bundesliga.
Und der Sören hat jetzt die Aufgabe, vielleicht doch noch eine reine Suppe zu finden.
Ach, gibt es, glaube ich, wirklich nicht, wenn du ja, gegen Bundesligist, und das ist Bremen ja mittlerweile auch ein etablierter Bundesligist, so deutlich gewinnst. Die Art und Weise war top, auch nach dem Spektakel unter der Woche, das zu bestätigen, das ist wirklich gut, gerade auch defensiv. Aus Bremer Sicht, glaube ich, muss man einfach wirklich drüber sprechen, ob du so ein Heimspiel einfach auch ja, bestreiten möchtest, so ja, fast schon ein bisschen ohne Gegenwehr. Ich glaube, das ist wirklich eine Leistung gewesen, die nicht in Ordnung ist. Ich glaube, du kannst gegen Bayern verlieren, das ist ganz klar, aber die Art und Weise ja, ist schon sehr fragwürdig, gerade auch was Zweikämpfe betrifft. Da musst du schon ein bisschen mehr drauflegen, wenn du gegen Bayern München spielst, gerade zu Hause. Das war alles in einem wirklich sehr, sehr enttäuschender Auftritt von Werder Bremen.
Ja, Clemens Fritz hat am Sonntag im Doppelpass dann auch nochmal darauf hingewiesen. Also dieses brutale Pressing der Bayern nach dem Ballgewinn der Bremer waren die Bayern dann auch sofort wieder zur Stelle. Also damit hatten sie so extrem nicht gerechnet und sind halt selber nicht hinter die aufgerückte Kette der Bayern gekommen, die ja wirklich sehr hoch stand bei dem Spiel. Aber gut, letzte Saison, am letzten Spieltag hatten die Bremer noch gewonnen, 1-0. Aber gut, ich denke, ein 5-0, ja, wird nicht die letzte Mannschaft gewesen sein, die da in dieser Saison eventuell von den Bayern überrollt wurde. Noch ein Wort zur Champions League, Fabi. 9 Tore gegen Zagreb. Auch, glaube ich, ein gutes Faustpfand, was hinterher für die Abschlusstabelle, was die Tore angeht, sein kann, ne?
Ich glaube, für die Tordifferenz so ein Ergebnis natürlich super gut, muss aber fairerweise auch sagen, dass es ein zweitklassiger Gegner in der Champions League war, der wahrscheinlich auch alle anderen Spiele verlieren würde. Man darf es dann auch nicht zu hoch hängen. Und das ist eben das, was mich schon auch ein Stück weit ein bisschen ja, euphorisiert oder auch besänftigt, dass man dann 3 Tage später nach Bremen fährt und dann eben auch Werder 5:0 abfieselt. Zeugt von der guten Mentalität und für den FC Bayern geht es jetzt am Samstag los und ich glaube, es will jeder Einzelne in München ein absolutes Ausrufezeichen setzen und im Moment scheint es so, dass die Vorzeichen eher pro Bayern stehen. Es wird ein super interessantes Spiel. Wir sprechen gleich noch über die Leverkusener. Ja, vielleicht entwickelt sich da jetzt in den ersten Wochen beim FC Bayern ja. So, wie sich viele gewünscht haben im Vorfeld der Saison, zumindest die es mit dem FC Bayern halten.
Es sieht bisher sehr, sehr gut aus. Gut sieht es auch aus bei Union Berlin. Den Grundstein für den 2:2-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim legten die Unioner ja schon in der ersten Halbzeit, beziehungsweise in den ersten 5 Minuten der ersten Halbzeit. Ein früher Doppelpack. Die Unioner wie eine Furie quasi über die TSG hinübergewälzt in der ersten Halbzeit. Der TSG, ja, die wusste gar nicht, wie ihr geschah. Kamen keinen Zweikampf, sind nur hinterhergelaufen. Frühes Anlaufen der Unioner, hohes Pressing. Müssen eigentlich zur Halbzeit schon mit 3, vielleicht sogar 4 Toren führen. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben sich die Berliner dann ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen Sicherheit gewährt, eigentlich soweit auch alles gut verteidigt. Eine Einzelaktion von Bülter führt dann zum Anschluss. Und wer dann dachte, eigentlich ein 2:1 sollte dann nochmal Spannung bringen ins Spiel, dem war leider nicht so. Union rettet den Sieg dann eigentlich, ohne großartig noch in Bedrängnis zu kommen, souverän über die Zeit. Und die Mannschaft von Bo Svensson steht jetzt ja nach 4 Spielen mit 8 Punkten auf Platz 5. Hätte, glaube ich, so auch keiner mit gerechnet. 4 Spiele, also ungeschlagen. Ein sehr guter Saisonstart für die Unioner.
Ja, ich glaube, das kann man nur bestätigen. Gerade wenn du jetzt auch den Auftritt nimmst gegen Hoffenheim, die ja wirklich überrascht waren von der Art und Weise, wie Union in den ersten Minuten aufgetreten ist. Sehr, sehr früh gepresst, du hast es angesprochen. Offensiv, glaube ich, scheint es bei Union auch sehr gut zu laufen. Aber was einfach der Schlüssel ist, und das haben wir auch in den letzten Jahren ja mittlerweile schon gesagt, ist die Defensive. Und wenn du eben gegen Union Berlin wirklich mal 1-0 oder 2-0 zurückliegst, wird es brutal schwer, Tore zu schießen. Das hat Bo Svensson wirklich geschafft mit der Mannschaft. Sehr, sehr stabil im Defensivverhalten. Und das war auch, glaube ich, der Grund. Auch 2-1, denkt man, knapper Spielstand, aber die Art und Weise, glaube ich, wie das Spiel dann gelaufen ist, war es doch so, dass der Sieg überhaupt ja, gar nicht in Frage geraten ist. Und es war ein sehr, sehr überzeugender Auftritt von Union Berlin.
Mhm. Ja, die Dreierkette hast du angesprochen, Vogt, Doki und Diego Leitermann hat es ja, glaube ich, jetzt auch gefunden. Stabil gestanden, aber glaube ich, Fabi, wir müssen noch ein, zwei Worte, Sätze über die TSG Hoffenheim verlieren. Das Problem bleibt das gleiche, 4 Spieltage und jetzt auch schon wieder bei 11 Gegentoren. Boah, Oliver Baumann kann einem da wirklich leid tun, der ja auch bei dem Spiel wieder einiges noch gerettet hat.
Also ich würde es kurz machen und zwar bei beiden Mannschaften. Zum einen bei Union würde ich ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, weil du hattest mit Mainz, Pauli und Hoffenheim jetzt 3 Mannschaften an den ersten 4 Spieltagen. Bei allem Respekt, das sind die Mannschaften, wo Union punkten muss, was sie auch getan haben, ohne Wenn und Aber, ohne Zweifel, absolut das Muss erfüllt. Es wird sich aber jetzt die nächsten Wochen zeigen und für mich Union Berlin ist noch einiges schuldig zu beweisen, vor allem spielerisch finde ich, ist das wirklich noch nicht, ja, wirklich gut oder schön anzusehen, auch wenn es vielleicht vom System ein bisschen abhängt. Aber trotz alledem würde ich da erstmal noch ja die Vorsicht walten lassen, bevor man da zu überschwänglich verfällt. Und bei den Hoffenheimern ist es nur eine Frage der Zeit, bis es jetzt endlich wirklich kracht. Ich glaube, du hast mit Matarazzo jemanden an der Seitenlinie stehen, der sich in jedem Interview auf die Lippen beißen muss, weil er Angst hat, zu sagen, der Mannschaft oder die Mannschaft, der Kader an sich, wie er zusammengestellt ist. Das ist verdammt schwierig. Das ist eine Herkulesaufgabe als Trainer, da wirklich was draus zu formen und so langsam ein bisschen bedenklich aus Hoffenheimer Sicht.
Ja, und ich denke, der Name, der da momentan so rund um Hoffenheim kursiert mit Sandro Wagner, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er sich das dann antun wird bei der TSG Hoffenheim. Also sagst du maximal noch ein, zwei Spiele, je nachdem. Guck mal, nächster Spieltag spielen sie zu Hause gegen Bremen. Okay, gut. Muss man mal abwarten. Also meinst du auch, spielt viel vom Umfeld mit rein?
Ja, ich meine, das ist die Mannschaft, das ist ein Trainer, der vor der Saison nicht genügend lamentieren konnte, was hier Neuverpflichtungen angeht, jetzt auch mit der Mannschaft nicht hundertprozentig oder eigentlich überhaupt nicht zufrieden ist, wie sie zusammengestellt ist. Ihm fehlen die Mittel. Und ja, es ist halt meines Erachtens eine Frage der Zeit, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Ja, Fußball ist ein Ergebnissport, kann man irgendwann mal bald 1:1 zusammenzählen. Und dann glaube ich, ist es schwierig, jemanden zu finden, der aus dem, was vorhanden ist, was formt, um die Erwartungen zu erfüllen. Glaube ich nicht, dass es einfach wird.
Ja, scheiße Gold machen, ne? Gut. Sören.
So, jetzt hören.
Sören.
Der rote Teppich wird ausgerollt. Genau. Ich halte mich komplett raus und sage am Ende einfach nur, ich gebe dir recht.
Versprochen. So, das hört sich gut an. Krisenduell an der Kastropper. Es war das ausgerufene 6-Punkte-Spiel und am Ende ja, stehen beide mit einem Punkt da. Beziehungsweise der VfL Bochum hat 2 verloren.
Ja, genau, das würde ich auch sagen. Es waren eher, glaube ich, minus 2 Punkte dann für den VfL. Ja, also wie so oft, gerade auch in der letzten Saison, hat man das irgendwie mitgenommen in die neue Spielzeit. Früh zurückgelegen nach einer Viertelstunde, dann ja, das Spiel gedreht, im Prinzip auch in der ersten Halbzeit gedreht, in der zweiten Halbzeit eigentlich auch fast alles unter Kontrolle gehabt und dann, ja, wie so oft, ein defensiver Aussetzer und du fängst dir das 2-2 kurz vorm Schlusspfiff, hast dann natürlich noch die Möglichkeit auf 3-2 zu stellen mit ein bisschen Glück, dann war der Pfosten im Weg, aber alles im einen, glaube ich, wenn man das 2-2 mal runterbricht, war es ein Auftritt, der so natürlich nicht reicht, um in der Bundesliga zu bleiben. Und das ist nach wie vor die große Baustelle, glaube ich, beim VfL, dass es gerade auch das neue System von Peter Zeitler noch nicht so wirklich funktioniert, auch wenn du jetzt 2 Tore geschossen hast. Mein Eindruck ist es nach wie vor, dass du auch ja, im weiteren Spielverlauf nicht so wirklich dazu kommst, die Torchancen zu erspielen. Und ja, gegen Kiel musst du eigentlich gewinnen, wenn du in der Liga bleiben willst. Das ist relativ einfach zu rechnen. Klar, wenn du es anders drehst, wenn du es positiv sehen willst, du bist nach wie vor punktgleich mit den Mannschaften, ja, die deine größten Konkurrenten sind, mit Kiel und St. Pauli. Das heißt, alles ist noch möglich, aber Ja, es muss auf jeden Fall in den nächsten Wochen besser werden. Ob es jetzt am Freitag schon besser wird gegen Dortmund, das mag ich mal zu bezweifeln. Aber es ist noch viel Luft nach oben. Und mit solchen Auftritten, ja, machst du natürlich auch das Umfeld ein bisschen unruhig. Und im Optimalfall gewinnst du jetzt das Derby gegen Dortmund. Aber ich glaube, der VfL muss sich noch steigern.
Ja, Passivität wurde hinterher mal wieder bestraft. Aber noch ein Wort zu dem Ausgleichstor kurz vor Schluss, bei dem Freischuss, den der VfL sich da halt eingefangen hat. Das ist das Erste, was du in der Jugend lernst bei einem Freischuss. Stell dich vor den Ball, damit er nicht schnell ausgeführt wird. Und da stehen zwei Bochumer, so was von, ich weiß nicht, einfach nur schlecht, ne? Also komplett gepennt. Das haben sich auch wirklich komplett selbst zuzuschreiben, Fabi. Und das ist jetzt nicht mit mangelnder Klasse oder so, das ist eine Sache der Konzentration, würde ich sagen.
Ja, oder einfach eine Frage des Niveaus. Weil, wie gesagt, der VfL Bochum, ich meine, haben wir oft genug gesagt, liegt uns dreien irgendwo allen am Herzen. Dann hast du noch Holstein Kiel und dann merkt man dann doch nochmal, dass es vom Niveau her halt abfällt in der Bundesliga. Und was mir halt besonders wehtut, ich gebe dir vollkommen recht, aber am Ende des Tages war es ein Spiel, was der VfL gewinnen muss und es tut einfach unfassbar weh, dass du da einfach nur einen Punkt holst. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ich glaube, dass es an den folgenden Wochen, tut mir leid zu hören, dass ich das so sage, aber es wird nicht einfacher werden
Ja.
als gegen Holstein Kiel.
Das ist so, ja.
Dortmund, Wolfsburg, Hoffenheim sollen die nächsten drei Gegner
Ja,
für die
super. Es sind da
Gruppe.
9 Punkte, dann bist du wieder an den internationalen Plätzen.
Aber die letzten Jahre wurde ja teilweise auch erst am 9. oder 10. Spieltag das erste Mal dreifach gepunktet. Also wollen wir mal noch nicht alles schwarz malen in Bochum, ne? Sondern das ist
Nein, ist es
angesprochen.
nicht.
Ja. Dieses Jahr wird wahrscheinlich auch eine vierte Mannschaft wieder, mit der vielleicht keiner rechnet. Momentan vielleicht die TSG Hoffenheim unten mit reinrutschen. Ich glaube,
Gehen
es
wir
wird.
doch mal ein Spiel weiter. Da ist auch noch mal so eine Mannschaft, die vielleicht tatsächlich auch da unten reinrutschen könnte.
Ja, richtig. Und du sprichst Borussia Mönchengladbach an, die
Ja.
bei der Frankfurter Eintracht am Samstagabend beim Topspiel mit 2:0 verliert. Allerdings auch wieder kein schlechtes Spiel gemacht hat.
Ja, okay, aber ich fand gerade in der ersten Halbzeit war die SGE die klar bessere Mannschaft. Haben mehr vom Spiel gehabt, da habe ich die Gladbacher jetzt nicht so stark gesehen. In der zweiten Halbzeit war das ein anderer Auftritt, das muss man sagen. Da hatte Frankfurt natürlich auch einen sehr, sehr guten Torwart mit Santos hinten drin, der auch die ein oder andere Chance vereitelt hat. Aber das 2-0 ist hochverdient gewesen. Die Eintracht war die bessere Mannschaft. Und ich glaube, dass Gladbach auch eben noch nicht auf diesem Level ist oder auf dem Niveau ist, um eine Mannschaft wie Frankfurt zu schlagen.
Ja,
Siehst du, jetzt gebe ich ihm wieder recht.
Oh Mann, das wird ja langsam hier mit euch
Nee, weil
beiden.
ich tatsächlich auch das Einzige, was ich noch hinzufügen würde, erinnert euch an das, was wir nach dem ersten Spieltag über die Gladbacher gesprochen haben. Ich glaube, die Gladbacher tun sich tendenziell wirklich leicht in diesen Highlight-Spielen, die Motivation hochzufahren, die Einstellung. Spielst du aber so ein Spiel wie jetzt in Frankfurt, wo vielleicht auch so ein bisschen der Widerstand nochmal ein Stück weit höher ist, weil vielleicht ein halbes Prozent oder ein halber Prozentpunkt fehlt. Und ich finde, am Ende des Tages war es ein super verdienter Sieg der Frankfurter, wo die Gladbacher dann phasenweise ja natürlich irgendwo auch versucht haben, ihr Spiel durchzuziehen. Aber ich fand, am Ende des Tages war es absoluter verdienter Sieg für die Frankfurter, wo es für mich eigentlich keine zwei Meinungen gibt. Und du stehst halt jetzt mit 3 Punkten da.
Ja, wenn du auf die Tabelle guckst, Tabelle lügt nicht, ne? Also von daher gebe ich euch dabei ein Recht, aber die Gladbacher haben ja, du hast es angesprochen, das Highlight-Spiel gegen Leverkusen am ersten Spieltag, dann der Siegsjörn in Bochum, dann hast du gegen Stuttgart eine gute erste Halbzeit gespielt, jetzt eine gute zweite Halbzeit. Du musst einfach gucken, dass man über 90 Minuten abrufst. Auch jetzt in der zweiten Halbzeit, wenn da der Pfostenschuss von Reiz reingeht oder der Kleindienstkopfball, ne? Das war diese Druckphase in der zweiten Halbzeit. Gut, die Frankfurter hinten raus machen dann das 2-1, hatten zwischenzeitlich dann auch Chancen, das 2-0, hatten dann auch immer mal wieder eine Kontermöglichkeit, aber am Ende fragt da keiner mehr nach. Frankfurt hat jetzt 13 Heimspiele in Folge ungeschlagen, ist auch eine schöne Serie. Dritter Sieg in Serie, 9 Punkte, hätte, glaube ich, auch keiner so wirklich mitgerechnet in Frankfurt, gerade dass sich die Offensive so schnell fügt. Lässt sich sehr
ja,
gut
ich habe halt immer nur, wie gesagt, die Sorge, wenn es internationale oder wenn der internationale Wettbewerb losgeht, dann meistens immer so der Knackpunkt bei den Frankfurtern. Ich bin mal gespannt, wie sie das halten, trotz alledem. Die Punktausbeute ist absolut gut, sehr gut. Und ich glaube, es wird spannend zu oder sehen zu spannend zu sehen sein, letztendlich, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Weil an sich finde ich die Mannschaft eigentlich auch gar nicht so schlecht bei den Frankfurtern, muss ich ehrlich sagen.
Da gebe ich dir recht. Einer, der momentan ein bisschen ja, aus dem Radar verschwunden ist, ist Mario Götze, ne?
Den haben ja, aber es ist doch auch mal gut, dass jemand im Hintergrund vielleicht an seiner Form arbeiten kann, ohne dass es den medialen Druck oder die Aufmerksamkeit der Medien permanent vorhanden ist, wenn da ein bisschen Ruhe einkehrt. Der kommt wieder, hundertprozentig.
Ist, glaube ich, auch gut, jemanden.
Sei ihm ja gegönnt auch,
in
oder?
Der Hinterhand
da haben doch alle was gemeinsam.
Ja, das auf jeden Fall. Die Abwehr hat sich auch gefunden hinten drin. Und dann können die Frankfurter am Donnerstag das erste Heimspiel in der Europa League dann gegen Viktoria Pilsen bestreiten. Geht es dann wieder international für die Frankfurter weiter.
So. Wollen wir zu dem Spannenden gehen?
Kommen wir zu dem spannenden Spiel, Fabi.
Bin ich als Erster?
Ja, komm, hau mal raus. Ist ja der kommende Gegner der Bayern.
Ich weiß ehrlicherweise nicht so richtig, was ich von dem Spektakel am Sonntag halten soll. Was mir auffällt, ist natürlich die Anfälligkeit der Leverkusener in der Defensive. Weiß ich jetzt, wie viele Gegentore sind es?
9 in 4 Spielen.
Ungewohnt. Trotz alledem musst du natürlich auch so ein Heimspiel dann erstmal gewinnen. Zum Glück aus Leverkusener Sicht hat vieles an letzte Saison erinnert, mit dem sehr späten Siegtreffer durch Boniface. Aber irgendwie scheint es mir, als wäre da noch ein bisschen Sand im Getriebe. Und was mir auch aufgefallen ist im Nachgang, zumindest, dass es intern wohl auch die ein oder andere Stimme lauter wird, dass das Auftreten der Leverkusener, wenn man jetzt mal hier die Champions League unter der Woche ausklammert, nicht gerade so ist, wie man sich das in Leverkusen vorstellt. Und es ist ein schmaler Gang gegen die Top-Mannschaft. Du hast jetzt gegen den VfL Wolfsburg gespielt, gegen Leipzig hast du verloren in ähnlicher Art und Weise. Jetzt fährst du nach München. Ich meine, klar, du kannst vieles wieder gerade rücken mit einem Sieg am Samstag in München. Das wird schwer. Wenn du aber nochmal verlierst, dann sind schon mal gegen die ersten beiden Top-Mannschaften 2 Niederlagen so früh in der Saison. Und so vom Eindruck her würde ich eher sagen, dass es nicht ganz so gefestigt aussieht wie letzte Saison.
Mhm. So, kann man das darauf schließen, dass Xavi Alonso weiterhin die Rotationsmaschine angeworfen hat? Auch jetzt bei dem Spiel 5 Wechsel. Hat sich da, glaube ich, gerade ja, im Mittelfeld, wo Robert Andrich auf der Bank saß, auch ein bisschen gezeigt.
Ja, weiß ich nicht, ob es daran liegt, weil das ist, glaube ich, für die Mannschaft ja eigentlich nichts Neues. Das war in der letzten Spielzeit auch der Fall. Und wenn du die beiden Innenverteidiger nimmst, also Tah und Tabsoba, Xhaka davor, also das ist ja alles, also die kennen sich ja in- und auswendig. Und ich glaube, dass wie Fabi sagt, es ist einfach noch nicht so vielleicht das hundertprozentige Selbstverständnis da. Und diese defensive Anfälligkeit scheint in solchen Spielen dann eben noch gut zu gehen, gerade auch wenn du dieses Spielglück weiter aufrechterhältst. Aber ich glaube schon, wenn es dann in die heiße Phase geht, klar, das dauert noch ein paar Monate, aber da muss Leverkusen auch den nächsten Sprung machen, weil sonst wird es, glaube ich, auch ein bisschen zu dünn. Vielleicht schon nächste Woche gegen die Bayern, die das dann vielleicht auch in einer ganz anderen Qualität einfach auch aufweisen können, die Schwächen, die Leverkusen im Moment noch hat. Aber ich glaube, auch da ist es ein Prozess, dass Leverkusen noch nicht auf dem Level ist, wie letzte Saison, ist auch klar. Das dauert eine Weile. Aber wenn du das Spiel unter der Woche nimmst in der Champions League, das war auch recht souverän. Und sicherlich auch da dauert es noch ein paar Wochen, aber die defensive Anfälligkeit muss Leverkusen loswerden. Aber ich denke auch, dass sie das schaffen werden.
Müssen wir noch mal ein bisschen über den VfL Wolfsburg sprechen, die es ja eigentlich gar nicht so schlecht gemacht haben. Ne? Mal wieder hat es für einen Punkt nicht gereicht. Jetzt schon die 3. Niederlage in 4 Spielen. Immer waren sie so ganz kurz, ganz knapp davor, auch gegen die Bayern am ersten Spieltag 3-2 verloren. Waren alles enge Spiele wo immer so das letzte Quäntchen Glück bei den Wolfsburgern gefehlt hat. Ärgerlich. Wahrscheinlich auch die rote Karte dann natürlich noch mit reingespielt, dann noch in Unterzahl die letzten Minuten gespielt. Ja, also Ralf Hasenhüttl muss da auch zusehen, dass er in den nächsten Wochen dann auch mal den einen oder anderen Punkt einfährt, weil die Ansprüche in Wolfsburg, weiß man ja, sind dieses Jahr auch mit dem internationalen Geschäft auf jeden Fall auch vorhanden, was sie erreichen wollen.
Ja, ich glaube, das Gute ist einfach, dass die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, noch nicht so an die schlechten Zeiten unter vielleicht dann auch an Niko Kovac erinnern, sondern sie sind da, sie haben die Chance, solche Mannschaften zu schlagen. Wenn man ehrlich ist, vielleicht hätten sie auch 3 bis 4 Punkte mehr haben können auf dem Konto, wenn sie diesen ja vermeintlichen Killerinstinkt vielleicht schon haben. Aber auch das dauert sicherlich noch eine Zeit. Aber sie sind da, das Niveau ist da, ist unglücklich gelaufen sicherlich, aber sie sind weit davon entfernt, so schlechten Fußball zu spielen wie ja vor einigen Monaten.
Ja, da gehe ich auch mit. So, Fabi, ich glaube, du hast doch bestimmt schon auf dem spanischen Markt nach Stuttgart-Trikots Ausschau gehalten, oder?
Ich hatte gestern ein Toni Kroos-Trikot in der Hand, täuschend, echt ausgesehen.
In
also
Pink.
Mit auch, ja, in also wirklich auch eingesticktes Adidas-Logo, also wirklich täuschend echt für 25 Euro. Hab's aber dann nicht gekauft, habe mich dann eher für Eis, für die ganze Familie entschieden. Was ebenfalls in der Preiskategorie anzusiedeln war. VfB habe ich allerdings tatsächlich noch nicht gesehen. Und dann kommen wir nämlich ja zu einem Spiel, VfB Stuttgart. Es war ein Spiel, was eigentlich nur eine Mannschaft gespielt hat. Es war, ich würde es jetzt ehrlicherweise einfach so ausdrücken, pro VfB, weil über den BVB kann dann Sören berichten. Aber ich muss sagen, ich war überrascht. Eine Mannschaft, die mit so viel Energie in ein Topspiel reingeht, an einem Sonntag den Gegner phasenweise an die Wand spielt, dominiert, ein perfektes Zusammenspiel, der Spielrhythmus, die Genauigkeit im Spiel, diese Kaltschnäuzigkeit, dann teilweise in der Offensive, die noch ein bisschen gefehlt hat, weil das Ergebnis deutlich hätte höher ausfallen müssen. Und es war ein phänomenaler Auftritt des VfBs, wo viele Rädchen einfach so langsam ineinander greifen. Man hat es schon mal erahnen können beim Supercup gegen Leverkusen. Und so langsam habe ich wieder den Eindruck, dass der VfB auch diese Saison eine Rolle spielen kann unter den ersten 3, 4, 5 auf jeden Fall in der Bundesliga und einfach dem BVB richtig stark die Grenzen aufgezeigt hat.
Mhm. Und das vor allem noch nach einem Spiel unter der Woche in Madrid, wo der VfB auch ein überragendes Spiel gemacht hat, leider mit 3-1 verloren hat, aber da zur Halbzeit ja auch schon hätte 2-0 führen müssen am Ende. Ja, setzt sich dann vielleicht doch die Cleverness und individuelle Qualität der Madrilenen dann durch. Und ja, der BVB hatte schon in Eindhoven war richtig, ne? Beim 13-0-Sieg auch schon wirklich seine Mühe, auch bei Nogittens war es da, der den BVB da erst spät auf die Siegesstraße gebracht hat. Und selbst da hat es sich ja, glaube ich, schon angedeutet, hatte der BVB so seine Probleme, hätten da auch das eine oder andere Gegentor kassieren müssen eigentlich. Und ja, Sebastian Kehl, Nuri Sahin waren hinterher sprachlos, waren total bedient. Also sie sagte auch, so eine Leistung wollen wir die Saison kein einziges Mal mehr sehen, konnten sie sich alle nicht erklären. Und ja, war jetzt das vierte Duell der beiden Mannschaften und das vierte Mal geht der VfB als Sieger vom Platz. Also ja, ist das ein Machtwechsel, Sören?
Ja, scheinbar schon. In den Spielen auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es in der Art und Weise auch nicht kommen sehen. Also das war wirklich ein richtig schlechter Auftritt vom BVB. Ja, sie hatten unter der Woche Probleme international, aber wenn du ein Topspiel hast gegen den VfB Stuttgart, wo ja die ganze Welt ja auch irgendwie draufschaut, und dann gehst du früh einzeln in Rückstand, da erwartest du ja schon irgendwie auch eine gewisse Reaktion und die war einfach nicht da und die Art und Weise war richtig schlecht. Und klar kann es dieser eine gebrauchte Tag in der Saison sein, den vielleicht jede Mannschaft einmal hat, aber da muss sich vieles ändern. Und vor allen Dingen das Auftreten, wie du auch ja nach dem 2-0, nach dem 3-0 reagierst, das war auch nicht super und da hat, glaube ich, auch noch Richarlison noch viel, viel zu tun, weil eins ist auch klar, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, wenn vor allen Dingen die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, nicht stimmen, Dann gibt es da sicherlich auch viel Gegenwind. Und ich glaube, das will man beim BVB oder gerade auch Nuri Sahin schnellstmöglich verhindern.
Und die ersten vier Spiele sind wir uns ja, glaube ich, auch alle einig, waren auch schon alles keine Gradmesser, waren auch alles keine Superleistungen, ne? Also sowohl das
Nein.
2-0 gegen Frankfurt am ersten Spieltag, dann das 4-2 gegen Heidenheim, wo es ja zwischenzeitlich 2-2 stand, dann spielst du unentschieden 0-0 in Bremen. Also bis dahin alles nichts Dolles. Und jetzt hast du 7 Punkte und das sind jetzt schon, Fabi, 7 bis 12, ne? Auch schon wieder
5.
5 Punkte, nach 4 Spieltagen schon wieder Rückstand auf die Spitze.
Ja, lasst uns einfach mal abwarten. Ich glaube, das wäre jetzt zu früh, alles schlecht zu reden.
Aber das können wir.
Und das können wir sehr gut. Genauso können wir auch vieles in den Himmel loben. Wird spannend sein die nächsten Wochen. Aber wie gesagt, am Ende haben wir alle drei ja eigentlich auch prognostiziert, dass es vielleicht jetzt nicht die einfachste Saison für den BVB wird. Wird man sehen die nächsten Wochen. Aber es war auf jeden Fall ein katastrophaler Auftritt.
Ich habe noch eine interessante Statistik zum Abschluss, dann können wir das Spiel auch zu den Akten legen. Aus den letzten 21 Partien, die der BVB gegen Champions League Teams, sprich Bundesliga Teams, gespielt hat, hat der BVB nur 4 Siege eingefahren, Fabi. 14 Niederlagen, 3 Unentschieden. Da ist, glaube ich, eventuell auch eine kleine Tendenz zu erkennen, oder?
Absolut, absolut.
Also, wo ich die gelesen habe, war ich da auch schon echt ziemlich überrascht.
Interessant.
So, eine andere Mannschaft, die auch unter der Woche Champions League gespielt hat bei Atletico Madrid, da knapp leider in der Nachspielzeit 2-1 verloren hat, RB Leipzig, kommt über einen Punkt beim FC St. Pauli nicht hinaus.
Ja, und aus St. Pauli-Sicht würde ich sagen, gar nicht mal unverdient, den ersten Punktgewinn zu holen. Die erste Halbzeit war ein richtig starker Auftritt der Hamburger und da war Leipzig scheinbar noch gar nicht da oder hat sich noch gar nicht an das Niveau vielleicht gewöhnt, wie man es an, ja, aus St. Pauli spielt. Und die zweite Halbzeit, okay, war schon besser, da hatte man auch die ein oder andere Abschlusschance. Aber das war, ja, das war kein guter Auftritt. Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Thema, dass diese Konstanz einfach in Leipzig noch nicht vorhanden ist, dass du eben auch in der Lage sein musst, nach einem internationalen Wettbewerb, nach einem Spiel auf einem, ja, unfassbar guten Niveau in Madrid, dass du dann auch bereit sein musst, ja, samstags oder sonntags abends gegen St. Pauli Fußball zu spielen. Und das war Leipzig nicht. Und dementsprechend stehst du da nur mit einem Punkt, was viel zu wenig ist für die eigenen Ansprüche. Und wie es natürlich auch nicht sein sollte. Gerade wenn du Ambitionen hast, vielleicht auch Richtung Meisterschaft zu schauen oder Platz 2, musst du die Punkte holen. Und dann eben auch meinetwegen nur um 1-0. Aber die Art und Weise, wie sie in Leipzig gespielt haben, war auch nicht optimal.
Dann können sich, glaube ich, wieder bei Gulaschi, der in der ersten Halbzeit schon das ein oder andere Mal richtig stark pariert hatte, du hast es angesprochen, war auf jeden Fall mehr für Pauli drin. Und auch die Leipziger, ähnlich wie der BVB, müssen dann auch schon jetzt nach 4 Spieltagen schauen, ob sie nicht wieder ziemlich schnell dann der Musik hinterherlaufen. 2 Unentschieden jetzt in Folge kann nicht der Anspruch der Leipziger sein. Deswegen, also, ja. Und Pauli, ersten Punkt geholt jetzt, gleich auf mit Bochum und Kiel. Im Tabellenkeller. Ja, schauen wir mal, wie es dann bei den Leipzigern weitergeht, die dann am kommenden Spieltag zu Gast sind. Nein, die haben ein Heimspiel gegen den FC Augsburg. Muss man mal abwarten.
Das ist
Fabi, hast du noch einen Augenblick für die Zweitliga?
klar, hau raus. Ich
Rhein-Derby?
habe nicht viel gesehen.
Hast nicht viel gesehen, das ist nicht schlimm. Der Sohn hat mich begleitet zum Rhein-Derby. Du hast dich ja in den Urlaub verabschiedet gehabt. Und wir haben einen richtig starken FC gesehen, Sören, der am Ende mal wieder seine ganzen Chancen nicht genutzt hat.
Genauso würde ich es auch sagen. Wirklich ein sehr, sehr guter Auftritt auswärts in Düsseldorf vor einer, ja, wirklich guten Kulisse, von einer tollen Atmosphäre. Hat der FC ja wirklich gutes Auswärtsspiel gemacht. Aber wie du sagst, dann 90 plus 5, glaube ich, waren es, wo Fortuna mit so einem Glücksschuss dann noch das 2-2 macht. Aus Fortuna-Sicht natürlich ein Punktgewinn, gerade wenn die Art und Weise nicht so optimal war. Stehst an der Tabellenspitze, da fragt dich natürlich in ein paar Wochen keiner mehr nach, wie der Punkt zustande gekommen ist. Und für Köln sicherlich 3 verlorene Punkte.
Ja, die Fortuna durch den Punkt weiterhin punktgleich an der Spitze mit dem KSC, der im ja vermeintlichen Verfolgerduell mit dem FC Magdeburg nicht über einen Punkt hinauskam, unentschieden gespielt. Ja, weiterhin in Lauerstellung bleibt Paderborn im 2-1 gegen Hannover zu Hause. Und beim Samstagabend Topspiel hat es der HSV geschafft, noch 0-2 Rückstand zu drehen. Auf ein 2-2 Unentschieden, da war es Davy Selke und Robert Glatzel, die im HSV da zumindest noch einen Punkt retteten. Und ja, dann haben wir noch eine Nachricht von Freitag, Fabi. Der FC Schalke schmeißt einen Trainer raus. Wir haben es angedeutet gehabt schon in der letzten Folge. Ist auch nicht zu erklären, was da momentan auf Schalke los ist.
Doch, eigentlich ist es ganz einfach zu erklären, weil der Verein seit Jahren nicht zur Ruhe kommt. Klar, wir oder ich verfolge hauptsächlich die erste Liga, man bekommt es ja trotzdem immer mit. Am Ende des Tages wird wahrscheinlich das große Glück der Schalker sein, dass es in dem einen oder anderen Spiel für ein paar Punkte reicht und dass du zwei, drei Mannschaften in der zweiten Liga hast, die hinter dir in der Tabelle stehen. Jetzt musst du einen neuen Trainer finden. Ganz, ganz schwierig für den Verein und ich kann nur hoffen, dass er sich irgendwann wieder berappelt, weil es ja, für die Menschen, die aus der Ecke kommen, mehr als nur Fußball ist, mehr als nur ein Fußballverein. Man wünscht denen eigentlich tatsächlich nicht den Worst Case. Wenn sie weiterhin so auftreten, kann es auch, wie gesagt, eintreten. Ganz, ganz schade.
Ja, ich war gestern auch auf Schalke beim Football, hatte mich da mit dem einen oder anderen Gelsenkirchener unterhalten und da ja, ist
Sind
wirklich
Tränen
schon
geflossen?
ja, Tränen geflossen. Da sind einige Leute, die denken da schon an einen Abstieg. Andere habe ich mal gefragt, welche Namen kursieren denn bezüglich Trainer und so. Da träumen sie schon von Raoul.
Gottes Willen.
Aber ob der sich das da antut, wage ich jetzt auch mal stark zu bezweifeln. Gut, dann haben wir
Gut.
den vierten Spieltag durch. Dann haben wir noch den Gewinner des Spieltages.
VfB Stuttgart.
Okay.
Ganz klar.
Für mich Tom Rothe von Union Berlin, angekommen in der Bundesliga, super Linksverteidiger, auf dem Zettel haben für die Nationalmannschaft.
Gut. Und für mich ist es, hätte ich eher gedacht, dass Habi den nennt Olise. Zwei Tore, zwei Assists, überragender Mann beim Auswärtssieg der Bayern in Bremen. Ich denke, da wird der FC Bayern die nächsten Monate noch sehr viel Spaß mit dem Jungen haben. Ich denke, das ist auch im Fabis Interesse gewesen. Dann wollen wir Fabi gar nicht weiter aufhalten.
Vielen
Hoffentlich
Dank.
kommt die
Schöne
Sonne jetzt
Woche.
raus.
Ja, ich glaube, die ist jetzt da. Das ist ein Umwelt.
Dann genießt noch schön die Woche im
Schöne
Urlaub,
Woche.
Fabi. Und wir hören uns.
Adios.
Adios.
Tschüss.